Start.
Du fängst an.
Oh ja, toll, ich fange an. Also, wir sind zwei Podcast-Fans, Dorian und Ulrike. Und da wir beide schon relativ lange Podcasts hören und das auch relativ viel machen, da wir irgendwie die Hälfte unseres Lebens in irgendwelchen U-Bahnen verbringen, dachten wir, wir probieren das selber mal aus. Und deswegen sind wir jetzt hier mit einem sehr experimentellen Audio-Setup. Kicher, kicher. thematisch sind wir noch nicht besonders festgelegt. Ulrike studiert Technik, Geschichte und noch ganz viele andere Sachen.
Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. Genau.
Habe ich ja gesagt. Mhm. Und ich studiere Kunstgeschichte. Und deswegen dachten wir reden über Kunst und Technik. Weil ich rein zufällig auch über so ein Thema meine Masterarbeit schreibe, nämlich über Überwachung und Kunst. Du musst weiterreden.
Ach so, ich muss weiterreden. vorgestellt hast du mich schon, was erzähle ich dir?
Du kannst was über dich erzählen zum Beispiel.
Ich bin relativ uninteressant, unauffällig.
Ich glaube, so funktioniert es nicht. Das trifft ja die meisten Menschen zu, weißt du? Ich bin auch unauffällig und uninteressant.
Okay, ich habe eine Freundin, die mich vor ein Mikro gesetzt hat.
Du hast es ausgesucht.
Ich hätte es mich wahrscheinlich nicht getraut alleine, aber egal.
Ja, ich auch nicht, deswegen sitzen wir hier zusammen. Lass uns einfach mit dem Thema anfangen, wie wäre es damit?
Genau.
Also, wir machen erstmal eine kurze Einführung. Wir reden über digitale Kunst und Überwachung. Und da das mein Thema ist, habe ich heute so ein bisschen diesen Laberpart, während Uli den...
Ich stelle mich doof und frage nach, wenn ich denke, ich weiß nicht, was das bedeutet.
Okay, fangen wir an mit, was ist eigentlich digitale Kunst? Den Ausdruck gibt es ungefähr seit den 90ern und es ist eine Unterkategorie der Medienkunst. Also zu Medienkunst gehören so Leute wie Namjoon Paik, die halt sich irgendwie hingestellt haben und mit einem Fernseher und irgendwelchen Installationen krudes Zeugs gemacht haben. Und als der Computer erfunden wurde, haben sich natürlich dann auch Leute hingesetzt und haben Sachen mit Computer gemacht und Nullen und Einsen und Kunst passt ja total gut zusammen. Ich fange an zu schwafeln, oder? Du musst mich jetzt unterbrechen.
Wie sah denn digitale Kunst vor der Erfindung des Computers aus?
Gab es nicht. Es gab vor der Erfindung des Computers generell nicht allzu viel Digitales. Mhm. Zumindest nicht im engeren Wortsinn.
Okay.
Im Kunstdiskurs spielt digitale Kunst eher eine untergeordnete Rolle, was vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass es halt keine verkaufbaren Originale gibt. Also liegt ja so im Grunde der Digitalität, dass man halt keine Originale produzieren kann oder man halt zumindest irgendwelche komischen Tonübungen für machen muss. Dass halt die Zielgruppe von digitalem Spielkram und hoher Kunst vielleicht relativ weit auseinander liegt. Es gibt sicherlich ganz viele andere Gründe, die irgendwie plausibler sind.
Was sagst du zu Leuten, die sagen, digitale Kunst ist keine Kunst?
Es gab auch mal Leute, die behauptet haben, dass Fotografie keine Kunst ist. Und es gibt vielleicht auch heute noch Leute, die das behaupten. Ich glaube, wenn wir irgendwie das Fass aufmachen, was ist Kunst und was ist keine Kunst, verlieren wir uns total da drin. Das ist halt...
Versuch mal ein paar Fragen zu streuen.
Okay, also sagen wir, Künstler sind erstmal Leute, die Kunst produzieren möchten und die das, was sie produzieren, Kunst nennen oder meinetwegen auch, dass irgendjemand anders das Kunst nennt, was sie produzieren. Das ist so der größtmöglichste Wischiwaschi-Definitionsdingsbums, der mir gerade eingefallen ist. Damit haben wir einerseits die digitale Kunst. Gehen wir über zu der zu dem anderen Themendings, das ist die Überwachung. Ist ja in den letzten Tagen, Wochen, Monaten ziemlich viel durch die Medien gegangen. Ich fange ein bisschen früher an als mit Edward Snowden, nämlich um 1975. Da hat der Philosoph Michel Foucault Überwachen und Strafen, die Geburt des Gefängnisses, als Buch herausgebracht. In diesem Buch beschreibt er die Veränderung von Subjekten, also Personen und der Gesellschaft als Ganzes durch Repression und Überwachung.
Ich habe es gerade auf dem E-Book-Reader, aber erst die ersten 30 Seiten gelesen.
Tatsächlich?
Ja.
Aber dann kennst du diese ziemlich coole Einleitung, wo er erstmal anfängt mit...
Ja, die war schaurig.
Also er beschreibt am Anfang auf sehr plastische Art und Weise eine... beziehungsweise er beschreibt es, glaube ich, gar nicht selber, sondern er nimmt eine Beschreibung, die es schon gab, von einer Folterung.
Das war ein Bericht von irgendwem über eine Folterung, wenn ich mich recht erinnere. Einen, der gevierteilt werden sollte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er verbrochen hatte. Das habe ich schon wieder vergessen.
Aber daran erinnere ich mich auch
es war
nicht
nur
mehr.
Noch sehr, es war sehr ein, die Folter an sich war sehr einprägsam.
Ja, und das hat auch irgendwie alles nicht so besonders gut funktioniert. Und die Pferde wollten die nicht auseinanderreißen. Und dann haben sie irgendwie noch mehr Pferde besorgt. Und das war halt wirklich grauselig.
Und dann mussten sie es doch abschneiden.
Ja.
Das war, oh.
Das,
als der Körper noch das Ziel der Bestrafung war.
Ja.
War das das Beispiel.
Aber ich darf vielleicht noch mal ganz kurz ein Stückchen zurückspringen, darauf komme ich gleich noch mal. Also wir haben halt, es sind nicht vorrangig Einzelpersonen und Institutionen, die überwachen, sondern die Gesellschaft überwacht sich selbst. Indem es nämlich viele Strukturen gibt, in denen Überwachung stattfindet. Zum Beispiel ein Schüler wird von den Lehrern überwacht. Lehrer werden von Eltern und Direktoren überwacht. Und alle werden überwacht von pädagogischen Regelwerken, von Normalitätsvorstellungen, von Gesetzen, an denen man die einzelnen Personen messen kann. Mit der Entwicklung all dieser Regelwerke hat sich die Macht ein Stück weit verlagert. Also ich weiß nicht, ob du diesen Ausspruch Code is Law kennst. Also,
nee, kenn ich nicht.
Computer-Code, also halt Programmcode ist Gesetz, weil diese Codes halt irgendwie Normalitäten herstellen. Das ist keine gute Beschreibung, nee, oder?
Was sind Normalitäten?
Also sie schaffen Fakten in der durch die Art, wie sie sind. Wir passen uns dem Gesetz an, wir passen uns dem Code an, indem wir zum Beispiel halt uns von Programmen Sachen diktieren lassen. Wenn wir zum Beispiel eine Excel-Datei haben, arbeiten wir auf eine Art und Weise, die vielleicht eigentlich nicht unbedingt dem Thema angemessen ist, vielleicht ist sie auch nicht unserer Arbeitsweise angemessen, aber dieses Programm gibt halt einen bestimmten Arbeitstyp vor und wir richten uns danach. Wir könnten uns natürlich ein anderes Programm aussuchen, aber das würde vielleicht relativ ähnlich funktionieren, weil es mit einem ähnlichen Code funktioniert. Es gibt sicherlich Leute, die das besser erklären können als ich.
Aber das macht schon Sinn.
Auf jeden Fall bestimmen halt diese Regelwerke unser Leben und die gegenseitige Überwachung, die hierarchische Überwachung, die halt aber nicht nur von einer Person ausgeht, sondern halt oder von einer Institution ausgeht oder meinetwegen auch 10, sondern die halt irgendwie so durch die ganze Gesellschaft geht. Das nennt Foucault die Disziplinargesellschaft. Und was wir eben schon hatten mit dem Gefängnis, also Mitte des 18. Jahrhunderts, die Bestrafung als öffentliches Spektakel und körperliche Marter und die von wenigen Personen ausgeführt wird, wandelt sich in ungefähr einem Jahrhundert und Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir eine gänzlich andere Situation. Vielleicht magst du kurz beschreiben, was er dem entgegensetzt, wenn du dich daran noch erinnerst.
Muss ich kurz in mich
er
gehen,
hat,
ich
glaube, danach ging. Er hat so ein Timetable, so ein Stundenplan von einem Gefängnis, ich glaube, so ein Jugendgefängnis oder so in Paris.
Ja, dass man sich auch da diesen Regeln in diesem Gefängnis unterwirft und dadurch die Freiheit des Menschen angegriffen wird, anstatt dass jetzt sein Körper gequält wird zur Bestrafung.
Ja, aber er sagt, es ist immer noch eine körperliche Bestrafung, weil man ist ja eingesperrt und man muss arbeiten. Aber es ist eine ganz andere körperliche Bestrafung als diese Marter. Und es findet komplett hinter Mauern statt. Also es ist nichts Öffentliches mehr, sondern das Verbrechen zieht halt irgendwie hinter eine Mauer so komplett. Die komplette Bestrafung ist nicht mehr sichtbar für die Normalbevölkerung.
Und das war ja ein aktiver Prozess, dass man, ich glaube, da meinte er auch, dass man das Fallbeil erst dichter an die Mauern und später hinter die Mauern gestellt hat.
Also ausgeführt wird diese Art des Strafvollzugs halt von deutlich mehr Personen. Und zwar von Spezialisten, die halt dann irgendwie Priester sind oder Aufseher. Also es gibt halt relativ viele Berufsgruppen, die sich damit beschäftigen.
Auf jeden Fall mehr als Richter und Henker.
Ja.
Also ein bisschen mehr.
Und trotzdem ist, also obwohl es halt weniger körperlich, weniger brutal ist, ist diese Art der Bestrafung recht wirksam. Also Foucault schreibt, ich konnte das nicht besser ausdrücken, deswegen zitiere ich hier mal, ihre Wirksamkeit erwartet man von ihrer Unausweichlichkeit. nicht von ihrer sichtbaren Intensität. Und dieses Gefühl der Unausweichlichkeit wird halt erzeugt dadurch, dass wird durch Wissen erzeugt. Also durch das Sammeln von Informationen. Es gibt halt dann irgendwie Strafkarteien und sonst was für Register, die halt auf unterschiedlichen Ebenen angelegt werden. Also es werden auch ganz breit, also mit der Entstehung dieser Regelwerke entstehen halt auch so viel größere Informationssammlungen. Natürlich hat es die in kleinem Umfang vorher schon gegeben. Man kennt ja irgendwie so Steuerunterlagen aus Ägypten oder so absurden Kram. Aber das wird halt jetzt auf einmal so ein breites Phänomen.
Also sowas wie, keine Ahnung, Kriminalpsychologie, nicht mehr nur der Paragraph mit der dazugehörigen Strafe, sondern auch medizinische Regelwerke dazu, was ist heilbar und was nicht. Oder meinst du in die Richtung? Oder was sind es jetzt für Regelwerke oder Informationen gemeint?
Also Informationen über Menschen. Also du weißt, also man wusste sehr viel mehr darüber, was die einzelnen Personengruppen, zum Beispiel eine Stadtbevölkerung und da dann halt bestimmte Untergruppen, was sie halt getan haben. Man hat das halt aufgezeichnet. Man hat halt irgendwie zum Beispiel Verbrecher, oder Leute, jetzt verzettel ich mich, da kenne ich mich nicht gut genug mit aus.
Ich glaube, bis zu dem Punkt im Buch war ich noch nicht.
Okay, stellen wir diese Frage mal zurück.
Das können wir natürlich auch mal als Foucault-Podcast gibt's nicht.
Oh ja, Foucault ist aber auch ein bisschen furchteinflößend. Wobei er schreibt eigentlich leichter als gedacht.
Ich fand die Ordnung der Dinge unglaublich schwierig.
Habe ich nicht gelesen.
Musste ich mal reinlesen für Literatur und Wissen, heißt der eine Block in meinem Studium. Und da ging es dann um die Entwicklung der verschiedenen Denkarten in der Geschichtsschreibung.
Hört sich spannend an.
Doch, eigentlich schon.
Welche Denkart haben wir denn heute? Gibt es eine Beschreibung der aktuellen Denkart? Oder haben wir ganz viele Denkarten?
Müsste ich mir nochmal angucken, was mir im Gedächtnis geblieben ist, was ich halt erst nicht überhaupt nicht verstanden habe, erst als ich später mich auf die mündliche Prüfung in Wissenschaftsgeschichte vorbereitet habe, dass man nach Zusammenhängen gesucht hat, die quasi gottgegeben sind und so die Dinge erkennbar machen. Zum Beispiel in der Heilkunde, wenn in der Walnuss das aussieht wie ein Gehirn, dann ist das Zeichen dafür, dass das gut für deinen Kopf ist. Also quasi, dass Walnüsse jetzt gegen Kopfschmerzen oder Wahnsinn oder sonst irgendwas halten können. Du musst es nur erkennen und dann offenbart sich dir das Wissen. Und davon.
So wie Esoterik heute noch funktioniert.
Und so wie Wissen, also wie Geschichtsschreibung früher oder Wissenschaftsentstehung früher war. Und davon ist man ja irgendwann abgekommen. Irgendwann. Und da habe ich auch erst gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dass man so mal gedacht hat. Aber später habe ich für meine Wissenschaftsgeschichte-Prüfung gelernt und gemerkt, doch, die Leute haben wirklich so gedacht und besonders in der Medizin nach solchen Zusammenhängen gesucht und darauf ihr Wissen aufgebaut. Und erst später hat man dann mit Versuch und Irrtum und Pflanzungskreuzungen und Heilmittelkunde.
Das erklärt so sehr vieles aus dem Medizinhistorischen Museum in Berlin.
Ein gutes Museum.
Das kommt drauf an, wie gut der Magen ist von den Personen, die noch drin sind. Ich fand das schon ziemlich krass.
Ist es. Aber super interessant. Genau, also die Ordnung der Dinge war auf jeden Fall schwierig. Ich sollte ein Kapitel daraus vorstellen. Und dafür habe ich, glaube ich, 2 Wochen Blut und Wasser geschwitzt. Aber Überwachen und Strafen ist dahingegen wirklich verständlicher geschrieben bisher. Und besonders, wenn man sich erst an die Begriffe gewöhnt hat, die in der Literatur- und Wissensepisteme benutzt werden. Weil es erst darum ging, was ist Epistemologie, was ist ein Tableau, was ist ein Diskurs. Es hat nichts mit Diskussion, also nicht viel mit Diskussion zu tun, mit einer einfachen. Wenn man sich an diese ganzen Begriffe erstmal gewöhnt hat, dann kann man damit sogar arbeiten und benutzt selbst mal so Wörter aus Versehen.
Sehr gut.
Wäre auf jeden Fall ein Thema, weil es ist schwer, schon wieder in eine ganz andere Richtung.
Ja, aber wir sind ja noch nicht festgelegt.
Nee, das stimmt wohl.
Okay, also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Überwachung ist ein Bestandteil der modernen Gesellschaft und zunehmend auch eine Voraussetzung für die Funktionalität unserer Gesellschaft und irgendwie etwas ziemlich Normales. Also wenn wir das negativ besetzte Wort Überwachung durch Beobachtung oder vielleicht auch ein bisschen durch Kontrolle ersetzen, wird es, glaube ich, relativ klar. Wieso also diese Aufregung über die Geheimdienstaffäre? Ich habe da keine endgültige Antwort drauf. Ich habe da so ein paar Thesen. Die wichtigste ist eigentlich, dass die Geheimdienste ja für uns relativ unkontrollierbar sind. Also dieses, die sind halt irgendwie ganz oben in unserem in unserer Hierarchie der Überwachung, weil die werden nicht mehr überwacht. Und damit sind sie halt irgendwie schwierig, weil eigentlich sollte das halt keine Pyramide sein, sondern damit es funktioniert, damit diese Hierarchie funktioniert, müssen sich alle irgendwie gegenseitig so ein bisschen überwachen können, damit keiner die Macht alleine hat. Also das hat, glaube ich, also ich leite das ein bisschen von dieser Gewaltenteilung ab. Sagt ihr das was? Halt irgendwie die
Exekutive, Legislative, ja, genau, und Judikative.
Also aber mir halt wird sich eben nur das Bild erschlossen mit der Pyramide, mit dem schwebenden Auge oben drüber. Darum.
Ja, aber das ist halt eigentlich genau das, wie es halt nicht funktionieren kann.
Aber wie es momentan den Anschein hat.
Scheint so, ja.
Weil die Surveillance-Camera-Players haben ja vorhin diese Pyramide in die Kamera gehalten und da habe ich mich gefragt, was hat die da eigentlich zu suchen da jetzt?
Ja, das sind übrigens Künstler, über die wir heute überhaupt nicht reden werden, vermutlich, weil wir unseren Plan geändert haben. Egal. Auf jeden Fall, genau dort wird es schwierig, weil wir leben in einer Demokratie, wie dir vielleicht aufgefallen ist.
Ab und an.
Also man hat uns zumindest gesagt, dass wir in einer Demokratie leben. Mhm. Und wir sind beide nicht in dem Alter, wo wir noch was anderes kennengelernt hätten, so aus eigener Erfahrung. Mhm. Und meistens finden wir es ja auch ganz cool, in einer Demokratie zu leben, oder?
Wenn man mal links und rechts guckt oder Nachrichten, dann genau. Ja, immer in diesen Momenten.
Und eine Voraussetzung für die Demokratie, für die Funktionsfähigkeit der Demokratie ist, dass breite Gesellschaftsschichten sich daran beteiligen oder zumindest daran beteiligen können.
Können.
Einfluss nehmen können. Und selbst wenn sie nur irgendwie alle 4 Jahre mal wählen gehen oder alle 2, dass sie halt irgendwie diese Möglichkeit haben. Und warum ist das ein Problem? Aus der Verhaltenspsychologie ist bekannt, dass das Wissen, beobachtet zu werden, uns verändert. Weil wir uns den Erwartungen anpassen, die die Beobachter haben. Oder beziehungsweise noch irgendwie ein Stück verdrehter, wir passen uns dem an, was wir glauben, dass die Beobachter von uns erwarten. Ist das klar oder ist das zu viel im Kreis?
Nee, doch, also finde ich, macht Sinn. Mhm. Vorhin hatte ich auf der Webseite den einen Satz gesehen, dass man, selbst wenn es eine Attrappe ist, man sich von der Überwachungskamera, ja, dass man sich trotzdem komisch fühlt und irgendwie sich besonders unauffällig versucht zu verhalten. Oder im Supermarkt, wenn man wieder rausgeht und sieht, man wird gefilmt, dass man versucht, möglichst nicht diebisch rauszugehen, weil man denkt, man wird beobachtet und hat Angst, dass die Leute denken, dass man ein Dieb ist. Oder, ja, allein schon, wenn Menschen in so einem winzigen Laden, wenn der einfach klein ist und deswegen die Leute einen die ganze Zeit anstarren, so Prenzlberg, Mini, mhm, kleiner Designerladen.
Schickimicki-Laden, ja, wo alles weiß ist und nur 2 Sachen im Regal stehen.
Genau, aber man wird die ganze Zeit beobachtet und allein dadurch versucht man so nonchalant irgendwie da so, ja, durchzugehen und möglichst sich unauffällig zu verhalten, obwohl das jetzt nicht mal ein technischer Aspekt, mhm, wäre, sondern einfach, dass man denkt, die Menschen gucken einen an, ob man klaut. Das ist so der Alltags...
Oder vielleicht noch nicht mal so negativ, vielleicht gucken sie einen... Also ich fühle mich in solchen Läden unwohl, weil ich das Gefühl habe, die gucken mich an und wollen mir dann sofort was verkaufen. Die wollen mich ansprechen und ich habe aber keine gute Antwort, wenn die mich ansprechen. Also fühle ich mich da irgendwie unwohl.
Auf jeden Fall denkt man, dass sie eine bestimmte Erwartung haben. Sei es, dass sie die Erwartung haben, was man klaut, oder die Erwartung, dass man jetzt, wenn man schon hier ist, auch was kaufen sollte.
Ja, so.
Und allein dadurch verändert man sein Verhalten. Ja. Also macht Sinn.
Und da gibt es halt auch so verschiedene Studien dazu, die halt so Einzelpunkte untersucht haben. In Amerika gab es zum Beispiel mal eine größere Studie, wo sie hatten zwei Gruppen, denen sie gesagt haben, dass sie deren Stromverbrauch überwachen würden und ob sich der Stromverbrauch irgendwie ändert. Und eine davon, nee, stimmt nicht, ich muss nochmal von vorne. Sie haben zwei Gruppen überwacht, sie haben den Stromverbrauch überwacht. Und einen davon haben sie gesagt, dass sie ihren Stromverbrauch überwachen für einen bestimmten Zeitraum und der anderen Untersuchungsgruppe nicht. Du darfst raten, was passiert ist.
Dass die eine hat sich komisch
bei den einen untergegangen.
Und sich möglichst wenig. Deswegen ist ja meistens, wenn man heutzutage an irgendwelchen Umfragen teilnimmt oder irgendwelche Studien, dass man meistens einen anderen Grund genannt bekommt, als den, um den es wirklich geht, oder gar keinen genannt bekommt.
Ja, weil man wissen es auch oft nicht.
Man benimmt sich sonst einfach nicht authentisch.
Mhm.
Wahrscheinlich noch weniger authentisch, als wenn man weiß, dass man jetzt gerade wegen irgendwas beobachtet wird.
Und in dieser Studie haben halt irgendwie für die Zeit, wo sie wussten, dass sie beobachtet wurden, ist halt der Stromverbrauch gesunken und bei den anderen ist halt nichts passiert. Und halt hinterher hat sich der Stromverbrauch von beiden Gruppen wieder deutlich angeglichen. Das war auch nichts Dauerhaftes. Als sie dachten, dass dieser Untersuchungszeitraum vorbei ist. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das an sich selbst beobachtet. Ich habe irgendwie, als ich angefangen habe, mich mit ganz viel Überwachungskram zu googeln, weil das ja, wie gesagt, für mein Masterarbeitsthema relevant ist und halt ständig, also ich habe halt die Google Alerts eingerichtet in diese Richtung und habe mich halt durch verschiedene Sachen gelesen, war vielleicht auch auf Seiten, die mit Sicherheit auf irgendwelchen BND, NSA, irgendwas Listen stehen. Und dann hat sich mein Computer auf einmal merkwürdig benommen und ich dachte so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert?
Jetzt haben sie dich geschnappt.
Ich hab keine Ahnung, was das war. Also ich habe keine Erklärung dafür, was da passiert ist. Mein Computer hat sich merkwürdig benommen. Irgendwann war es vorbei. Gott sei Dank, ich brauche meinen Computer zum Arbeiten. Aber es war halt irgendwie so gruselig. Es ist so ein. Ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, ob ich dieses Thema wirklich machen will.
Weil sie dich jetzt schon auf dem Kieker haben.
Ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie es gar nicht. Andererseits
einfach mal so ein Schnellcheck.
Ja.
Weil sie gesehen haben, du warst auf deren Seiten.
Andererseits wissen wir ja, dass sie sowas machen. Wir wissen, dass sie Leute überwachen, die halt einfach nur Zeugs suchen.
Aber ich hoffe, sie machen es geschickter, ohne dass man es an dem Computer merkt.
Ich glaube, dass denen das im Zweifelsfall egal ist. Weil, ich meine, wir verstehen ja sowieso nicht, was unsere Computer jeden Tag machen. Und wenn sie sich mal merkwürdig benehmen, dann glauben wir immer erstmal, es wäre ein komischer Virus oder wir hätten irgendwas aufgemacht, was wir nicht hätten aufmachen sollen. Oder das Internet ist kaputt. Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja für uns eigentlich so eine große Blackbox. Und an guten Tagen beliefert sie uns halt mit irgendwie Informationen. Vielleicht wissen wir auch, wie man eine HTML-Seite schreibt, aber wir wissen nicht, wie das Internet funktioniert. Vielleicht wissen wir sogar noch, wo das Kabel liegt, das halt irgendwie uns zur nächsten Verteilerstation bringt. Und vielleicht haben wir auch mal gehört, was ein USB ist, aber...
Internet geht über Kabel?
Da hast du mich gerade.
Ein bisschen. Es geht durch die Luft mit Magie.
Ja, aber nur auf den letzten 3 Metern. Weißt du, da ist irgendwo so ein Plastik-Dingsi, das leuchtet schön bunt.
Das blinkt ganz wild.
Und da ist ein Kabel dran. Und dieses Kabel geht zu einem anderen Kabel und da ist dann so eine Box und das geht zum nächsten Kabel und da sind ganz viele Kabel, Internet ist Kabel.
Und selbst das erscheint dann heutzutage schon fast mittelalterlich, weil wo man heutzutage sich überall per WLAN einloggen kann.
Ja, aber ich meine, die WLAN sind die letzten 3 Meter. Und oder in einem guten WLAN vielleicht auch mal 20, aber ansonsten ist da alles mit Kabeln. Es gibt da irgendwie so ein sehr cooles Buch. Es ist egal, ich kann mich gerade nicht mehr an den Autor erinnern. Okay, also.
Wir sind diese 3 Meter WLAN durch die Luft schon Magie.
Ja, stimmt, es fühlt sich so an. Aber auch so dieses, dass wir halt irgendwie dieses Handysignal bekommen und unser Telefon weiß, was es klingeln muss, wann es klingeln muss und so. Also ich meine, wir wissen, dass das bedeutet, dass irgendjemand immer weiß, wo wir gerade sind, weil wir immer irgendwo eingeloggt sein müssen. Aber eigentlich fühlt sich das doch auch an wie Magie, oder?
Ein bisschen. Und wie Überwachung.
ja. Vielleicht ist Magie und Überwachung relativ nah beieinander. Okay, also damit habe ich versucht, das Thema so ein bisschen einzuleiten und bin dann so ziemlich am Ende meiner Notizen. Denn es gibt natürlich relativ viele Künstler, die sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen damit beschäftigen, mit dieser Überwachung, mit dem, was was Überwachung für unsere Gesellschaft bedeutet, was es für einzelne Individuen bedeutet, was das eigentlich für Leute sind, die uns überwachen, was wir über die wissen, was wir über diese Geheimnisse wissen, was wir über das Geld wissen, was da im Umlauf ist. Also es gibt halt irgendwie ganz viele Punkte, wo halt verschiedene Künstler ansetzen. Und mit diesen Künstlern habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Ja, damit sind wir mit Teil 1, meinem Einleitungsteil, am Ende. Und ich drücke mal auf den